Jesu Leidensweg mit Israel, eine Einführung in das Buch Esther. Dazu beten wir. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens, unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, ja, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Becher wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin, weinen, streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. Das Buch Esther wie das Buch Hiob ist ein Buch über das Volk Israel in ganz verschiedenen Art und Weise. Ein Leitmotiv unserer Geschichte ist Verfolgung. Esther ist ein Buch der Verfolgung gegen die Juden von einem Mann Haman, der wollte alle Juden umbringen. Hitler war nicht der Erste und ist nicht der Letzte. Arafat gehört auch dazu, die alle Juden umbringen will, in einer Art oder andere. Wenn man unsere Geschichte betrachtet, ich sage unser, ein Jude hört nicht auf, ein Jude zu sein. Jesus starb als König der Juden, Paulus bekennt sich immer noch als Jude, Petrus, wir bleiben Juden, auch wenn wir auch natürlich Christen sind. Wenn wir durch unsere Geschichte schauen, Ägypten, ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft Ägypten, ihr sollt kein Gott neben mir haben. Für uns Christen, ich bin dein Herr Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünden herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Wir denken an die babylonische Exil, die wir jetzt mit Jeremia behandelt und sein Zeichen handeln, Anatot. Wir kommen zurück und wir sind zurückgekehrt. Dazu denken wir an die schreckliche Verfolgung unter die griechische Herrschaft. Der Zielsetzung war nicht alle Juden umzubringen, sondern der Gottesdienst umzubringen. Der Tempel wird in ein Götzenhaus verwandelt sein. Öffentliche Gebet an den Gott Israel wird untersagt mit den Todesstrafe. Überhaupt nicht darf geschehen in Bezug zu Glaube. Bis die Makkabäer denn Israel durch Gottes Hand, starke Hand befreit hat. Wir denken an die Römer und ihre Unterdrückung gegen uns. Die ging mit, was wir mit Titus, was mit alles, was wir erlebt haben, das geht dann auch mit dem Aufstand von Bar Kochba und wie er dann niedergeschlagen war, die Märtyrer in Masada und. Wir denken in die mittelalterliche, wo man hier in verschiedenen Orten, in sogenannte christliche Abendland, die Juden beschuldigt haben, dass die Plage von den Juden kam und die Pest, haben man die Juden dann ins Brunnen geworfen. Und natürlich, das hat die Pest noch viel schlimmer gemacht werden. Die Versuch in vielen Ländern, in vielen Teilen Deutschland, im Rheinland, in verschiedenen anderen Orten, die Juden, das fing eigentlich an mit den ersten Kreuzzügen, dass man als gute Werke unterwegs im Rheinland Juden umgebracht hat, als gute Werke für Jesus. Da hat man, wir denken, in die Spätmittelalter. Dann gehen wir zu die schreckliche Erlebnis Luther, dass Luther, als die Juden sich nicht bekehrt würde, ein schrecklicher Antisemit und schrieb ein Stück, die im Dritten Reich sehr populär war, in theologische Fakultäten, die Juden und ihre Lügen, dass alle Juden sollen gelbe Sterne tragen, die jüdische Synagoge soll alle niedergebrannt werden und seine letzte Abkündigung, sagt mir Rolf Schäffbruch, vertreibe Juden aus deutschen Ländern, die letzte Abkündigung von Luther. Und das war unser großer Reformator. Man sieht, wie verhängnisvoll diese Geschichte. Wir sehen, wie das weiterging mit Hitler. Wir sehen, was wir in Islam erlebt haben. Wir sehen Arafat. Niemand in Israel glaubt, dass Arafat Frieden haben will. Wir haben ihm alles Mögliche angeboten unter Barak und er hat das abgelehnt und er mag ständig Terror und seine Zielsetzung ist, das ganze Land zu übernehmen. Denn es steht geschrieben in die islamische Verständnis, wer je ein Land zu alle gehört hat, jedem Mittel ist erlaubt, dieses Land zurückzugewinnen. Und unter die Türken, dieses Land gehörte zu Allah. Das bedeutet Lügen, Schein, Frieden, wie Mohammed auch unterschrieben hat und. Diese Sache wird durch die Presse alles nicht wahrgenommen. Wir wissen, wo wir, mit was wir zu tun. Aber das läuft durch unsere ganze Geschichte. Aber es gibt ein zweites Motiv, die durch die ganze Geschichte. Gott rettet Israel. Kein Volk hat so gelitten für ihren Gott, sagt Abelarden, im 12. Jahrhundert, vor die schlimmste Leiden überhaupt angefangen hat. Und Gott hat uns immer gerettet von unseren Feinden. Hat uns von der Ägypter gerettet. Er hat uns zurück von Babylon. Sie wissen, dass die wenigsten kehrten von Babylon zurück. Seit dem babylonischen Exil wohnten die meisten Juden in Galut, im Ausland. Das ändert sich vielleicht jetzt, am Ende der Tag, wo vielleicht die Mehrzahl der Juden in Israel, das ist noch nicht so geworden, aber vielleicht wird das sich das erste Mal ändern, seit dem babylonischen Exil. Die Römer haben nicht das letzte Wort gegen uns gesprochen. Das christliche Judenhass hat nicht das letzte Wort gesprochen. Das islamische Judenhass hat nicht das letzte Wort gesprochen. Hitler hat nicht das letzte Wort gesprochen. Wir in Deutschland. Es gibt nur zwei Gemeinden, wo Juden, die Zahl der Juden mehren sich. Israel und Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie stark das jüdische Gemeinde sich entwickelt hat. Nachdem, unter Hitler, gab es 600.000 Juden, weniger als 1% die Bevölkerung. Von diesen 600.000, die Hälfte sind ausgewandert, mindestens vielleicht noch mehr, und die anderen waren zum guten Teil umgebracht werden. In Berlin gab es 6.000 Juden, die versteckt, in Frankfurt 12. Die waren die zwei größte jüdische Gemeinden, ein großer Unterschied zwischen den beiden. Am Ende des Krieges, nachdem die Überlebenden von Konzentrationslagern aus dem Osten alle nach Amerika, nach Israel gegangen, gab immer zwischen 20.000 und 25.000 Juden, bis die Sowjetunion bei fast untergegangen, das eigentlich der Exodus von Sowjetunion fing früher an. Jetzt rechnet man, nicht offiziell, aber ich weiß, was die Zahl, man rechnet mindestens 165.000 Juden in Deutschland. 100.000 sind registriert, aber wir werden bald 200.000 Juden in Deutschland. Und viel von denen sind hochgebildete Leute, die sehr viel für Deutschland bringen werden. Und die wollen eine neue Identität. Ich habe in Kiel erlebt, bei einem Vortrag bei der IVCG, ein Stadt, wo es kaum Juden vorher gegeben hat, kommen drei Juden, sitzen zu Tisch bei mir. Alle Akademiker von der Universität, alle aus der Ukraine, alle gehen weg von sehr guter Stelle, weil in ihr Pass in die Ukraine steht unter Nationalität Jude, wie im Dritten Reich. Und deswegen sind sie ausgewandert. Starker Antisemitismus auch von Christen in die Ukraine und in Russland, von sogenannten Christen. Wie kann man ein Christ sich nennen und Antisemit nach Auschwitz sein? Und mit ein Kenntnis, dass die alle Juden waren, Jesus und so weiter. Und die suchten eine neue Identität in Deutschland zu finden. So, diese Thema ist hochaktuell. Das bedeutet, wir haben das letzte Wort gegen Hitler gesprochen. Judentum ist nicht ausgerottet sein. Das ist ein sehr merkwürdiges Zeichen am Ende der Tage, dass gerade in Deutschland das jüdische Gemeinde wächst. Denn wir Juden sind nicht dumm. Wir wissen, dass die Gefahr der Antisemitismus sehr gering ist in Deutschland. Die Gefahr kommt von Araber hier. Und wir haben das jetzt erlebt. Neuer Antisemitismus, die kommt von arabischen, sogenannten Christen oder vor allem Moslems, die bereit sind, auch Gewalt gegen Juden in Deutschland zu bringen. Und dort fanatische Islam, die sehr stark zum Beispiel in Köln ist. Wir haben eine doppelte Linie. Die Linie von Unterdrückung. Kein Volk hat so gelitten für ihren Gott wie mein Volk. Und die Linie der Errettung. Es ist eine faszinierende Frage. Wieso haben wir Juden überlebt? Die Antwort ist natürlich, weil wir Gottes auserwählte Volk ist und Gott wollte, dass wir überleben. Es ist auch interessant, was die Juden zusammengehalten hat, ist das Gesetz. Gott kann Mittel benutzen, die er verworfen hat. Jesus erfüllt das Gesetz. Gott hat die Königtum benutzt, der er verworfen. Gott ist König in Israel. Und trotzdem ruft er einen König. Saul, der Israel spiegelt, äußerlich stark, innerlich schwach und ungehorsam.
Und aus das kommt der wahre König David, aus das kommt die Chronikendarstellung von David, ohne Ehebruch und Mord, ein idealisierter König. Aus das kommt Jesus, der Sohn David, der legt zwei Gebote aus in der Bergpredigt. Ehebruch und Mord, warum diese zwei? Weil David hat die fleischlich gebrochen, er legt die aus in Geist und erfüllt die beide in Geist. Hier ist eine durchgehende Linie. Gott benutzt Mittel, die er verworfen hat. Wir haben mit einem Gott zu tun, der ganz anders als wir, mit unseren Vorstellungen von Frömmigkeit. Und so hat er das Gesetz benutzt, mein Volk am Leben zu erhalten. Es sind die gesetztreuen Juden, die nicht Juden geheiratet, wie ich zum Beispiel, ja, die treu zu Israel in dieser Art geblieben sind und so geblieben bleiben. Die messianische Hoffnung und Unterdrückung. Es ist gerade Unterdrückung und Antisemitismus, nicht was Hitler gemacht hat, aber im Allgemeinen Antisemitismus, die uns zusammengeschweißt habe. Und das schweißt uns Christen am Ende der Tage zusammen. Dort die Hass gegen die Christen, die innere Hass gegen die Christen, dass wir auch in diesen Leidensbund endlich hineingezogen wird am Ende der Tage. Eine sehr wichtige Thema ist die Formen der Antisemitismus. Jakob Wassermann, ein expressionistischer Dichter in der 20er Jahre, hat ein Stück geschrieben, was das bedeutet, Antisemitismus. Das erschien in einem Buch, das ich gelesen habe, in die 60er Jahre von Fischer Verlag, Mein Judentum. Wassermann sagt, wir können alles sein. Wir können Mitkämpfer, wir können Deutsche sein, wir können Russen sein, wir können Kommunisten, wir können Kapitalisten, wir können alles sein. Letzten Endes bleiben wir Juden. Und das wird verhängnisvoll für uns sein. Und Antisemitismus kommt direkt in die Bibel am Anfang vor, der Schlange, der Satan. Haben Sie je Gedanken gemacht, warum Satan immer andere Formen annimmt? Die Hass gegen die Juden hat immer anderen Formen, weil das Gottes erstgeliebtes Volk ist. Die Hass gegen die arme, dreckige Juden aus dem Osten, meine Vorväter, die Ghetto-Juden, die Hass gegen die reichen und vornehme Juden von heute. Man glaubt heute, dass jeder Jude ein Genie ist und das ist reiner Unsinn. Die Hass gegen die Juden aus christlicher Sinn, die Christusmörder, als ob nur die Juden verantwortlich sind und nicht wir selber, wie unser Kreuzesverständnis ist. Die rassistische Hass und am Ende der Tag die letzte endgültige Form der Antisemitismus, Antisionismus. Niemand kann sagen wie Assad, ich bin nicht gegen die Juden, sondern nur gegen Israel, denn Israel ist jüdisch. Wenn überhaupt was jüdisch ist, das ist Israel. Wer gegen Israel ist, ist ein Antisemit in die modernste Form. Und wir sind alle für die Juden heute. Aber die Presse ist deutlich gegen Israel. Sieht man Bilder am Fernseher mit Stein werfend der Palästinenser und die Juden mit Maschinengewehr. Was man nicht zeigt, ist, hinter diese Kinder sind andere mit Maschinengewehr von den Palästinenser. Und wer schickt seine Kinder an der Front? Zivilisierte Menschen wie Juden oder Christen schicken nicht Kinder an die Front. Ich würde sogar mein Dackel nicht an der Front. Das wäre gefährlich für Arafat, wenn mein Dackel an der Front gehen würde. Weil er war sehr gebissig, ja? Ja? Und die bringen Kinder an den Front. Haben Sie gelesen, was in Bad Scheila passiert ist? Wo Christen da sind, fromme Christen, die auch Israel lieb haben. Und wie Arafat extrem Moslem-Kämpfer da hineingenistet, auf Juden zu schießen, auf Gilo, ein Teil von Jerusalem, so dass die Juden antworten muss, dass Arafat die ganze Welt sagen kann, die Juden gehen los gegen die Christen. Das sind seine Methoden, das sind die Schlangenmethoden. Meine Mutter, der eine sehr liebevolle und barmherzige Frau, hat zu mir gesagt, Arafat ist nicht besser als Hitler und sie hat sicherlich recht. Wir sollen endlich das lernen, wir Juden wissen das. Das ist die faszinierende Thema des Buch Esther. Die Hass gegen die Juden, eine Hass, die wir gesehen historisch immer andere Form, satanisch immer andere Form angenommen und wie Gott immer andere Wege der Errettung seines Volkes gebracht hat. Und am Ende der Tage wird dieser Hass gegen uns Christen. Wir wissen, dass Hitler uns an die Reihe als Christen hätte, wenn er den Krieg gewonnen. Es würde nicht bei den Juden bleiben. Er hat genau gewusst, dass Jesus ein Jude war und er hat sehr genau gewusst, dass die Kirche auch gegen ihre eigenen Wünsche und Willen, dass sie gegründet war auf Juden. Auch wenn die Kirche das nicht wahrnehmen wollte. Merkwürdig, diese Kirche, die verfolgt Mendelssohn Bartholdy, einen bewussten Judenchrist. Und er suchte Unterstützung bei einem uninteressiert, glaubensgemäß preußischen König gegen die Kirche, die verfolgt ihn, weil er Judenchrist. Das bedeutet, sie verfolgen Jesus, Paulus, Petrus und andere, weil sie Judenchristen sind.
Ist das Kirche? Da frage ich mich sehr
fragend an diese Kirche, auch wenn ich diene in dieser Kirche. Kann die Kirche gegen ihr eigenes Eigentum vorgehen? Die waren alle Juden, alle zentrale Gestalten in der Bibel, fast ohne Ausnahme von Juden. Das ist das Buch Esther. Die Schlangenartigkeit, die Böse, die immer gegen Gottes Volk ist und wie Gott in wunderbarer Weise errettet sein Volk. Wir feiern Purimfest, das ist keine Hauptfest, wo die Befreiung von dieser Haman kam. Haman lebte im 5. Jahrhundert. Er war ein sehr merkwürdiger König. Er war ein König, der nur tut was, wenn er genug getrunken hat. Es gibt solche Menschen. Ich kenne sehr gehemmte Menschen, in Schwabenland zum Beispiel. Die Schwaben reden sehr wenig. Sehr gehemmte Menschen, die gehen zu Volksfest und nur wenn sie genug getrunken, fangen sie zu reden an. Es gibt die berühmte Spruchwerte im Schwabenland, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Wir Juden sagen genau das Gegenteil, Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Ja, beide sind falsche Aussagen. Die Aussage ist, es gibt eine Zeit zu reden. Und für Jaffin war schwierig, ist auch eine Zeit zum Schreiben. Ja, es gibt Menschen, die brauchen genug Alkohol in sich, bis sie überhaupt was tun können. Und das war Herodes und das war dieser König. Und dieser König Ahasverus war eine Art von Herodiengestalt. Und wir lesen über den Anfang von das Esther-Buch. Zu den Zeiten, als Ahasverus der König war von Indus bis zum Nil, über 127 Länder, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im 3. Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen, Obersten in alle Ländern, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viel Tage lang, 180 Tage. Und als die Tage um wären, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das im Festung Susa war, von größten bis zum kleinsten, 7 Tage lang im Hof des Gartens bei königlicher Palast. Das ist lächerlich gemacht. Lernen Sie die Bibel zu lesen. Wenn lange Liste gibt, in dieser Art, Gott macht diese Menschen lächerlich. Schauen Sie, was über Goliath geschrieben. Gott hat Humor. Ich habe ein Buch geschrieben, Humor in der Bibel. Die Bibel ist voll mit Humor. Aber es ist ein ironischer Humor. Gott kann sehr bitter sein. Schauen Sie, wie Goliath beschrieben wird. Wie sein Helm, wie das wiegt. Wie seine ganze Rüstung. Wie seine Stärke. Bis ins Letzten ausgeschrieben, ihn lächerlich zu machen. Das ist Welt. Welt hat keine Aussage bei Gott, denn Welt ist immer gegen Gott. Das Wort Welt kommt dutzende Mal in der Bibel vor und ist immer negativ. Auch Israel kann zur Welt, auch die Kirche kann zur Welt. Und immer wenn lange Liste gibt, die sind gegeben sein, um das lächerlich zu machen. Wir haben ein sehr lustiges jüdisches Lied, die ich kannte als Kind, über Juden, die gehen zu ein festliches Essen. Und da wird geschrieben, alles, was sie zu essen haben, und dann am Schluss geht, und ein Gläserle Tee, ein Glas Tee am Schluss. Und die ganze Sache ist nur lächerlich zu machen über Vielfressenden. Es gibt unter Juden solche, Paulus kennt uns gut. Er sagt, entweder lebt man für Bauch oder für Christus, er kennt uns Juden gut, aber nicht nur die Juden haben diese Probleme, oder? Ja. Und so ist es bei all dieser Sache, denn dieser Mann ist ein gar nichts. Eine gar nichts. Er herrscht über alles Mögliche, aber der Mann kann nur was tun, wenn er unter Alkohol ist. Und dann unter Alkohol tut er nie das Richtige. Oder wenn er das Richtige tut, weil jemand sagt ihm, was das Richtige ist. Das bedeutet, weltliche Macht, weltliche Pracht ist lächerlich in Gottes Augen. Denken Sie wie in der Bibel, wie die Turmbau zu Babel. Und Gott sah, und kommt er runter, er muss einen langen Weg runter, ja? So, wir graben, so groß ist der Turmbau, so graben die. Aber der Gott guckt und er ging ganz runter da, weil er so hoch erhaben ist darüber. Er macht lächerlich menschliche Großwahl. So lächerlich wie mein Dackel. Mein Dackel hat Großwahl wie kein Mensch. Er übertrifft alle Diktatoren dieser Welt. Mein Dackel hat geglaubt, dass sein Schattenbild spätnachmittag ist Dackel. Das bedeutet 5, 6 Meter lang. Und er glaubt, das ist Dackel. Mein Dackel hat 2 Schäferhunde auf einmal angegriffen. Er hat eine
ein Bernardiner angegriffen, sogar ein Pferde angegriffen. Das war Großwahn, mein Dackel, ja? Ja, so ist dieser Haschwerus. Er ist ein Dackelgestalt. Was ist der Dackelspruch? Viel Feinde, viel Ehre. Das ist das Dackelspruch. Und meine Dackel hat danach sehr bewusst gelebt, ja? Und dann geht's weiter. Denn er wird diese, Moment. Und so geht's weiter. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit Leinen und schalottrocken Schnoren eingefasst in silberne Ringen an Marmorsäulen. Da war Polster, goldene, silber auf grünen, weißen, gelben und schwarzen Marmor. Das alles sind lächerlich. Und das schätze ich so sehr an die schwäbische Pietisten. Die machen gar nichts aus großes Tun. Zwar, die gehen vielleicht in ein anderes Extrem. Zum Beispiel, ich habe immer gesagt, wenn man wollte 5 Pfund abnehmen, dann muss man bei einem schwäbischen Pietist zu Hause eingeladen werden. Kriegt man die kargeste Speise und sie finden das nicht fair. Ja, ich kenne es gut. Ja, ja. Das ist gut abzunehmen. Die leben sehr bescheiden. Man gibt nie ein Kompliment. Sie wissen in Schwäbisch die höchste Kompliment. Es war recht, Herr Pfarrer. Niemand hat je zu mir gesagt, Herr Pfarrer, das war gut gepredigt. Das ist nicht im Schwäbisch. Es war recht. Das ist der höchste Kompliment. Und ich mag das. Denn das ist nüchtern und das ist biblisch. Und jetzt kommt Regen. Das ist 5 Minuten gegeben. Jetzt machen wir weiter. Okay. Ja, die werden dann kommen und wir werden weiterführen. Hier kommen sie brav zurück. Okay. Okay, schauen Sie. Die Truppen marschieren jetzt. Okay. Jawohl. Ja, ja, okay, okay, gut. Denn es wird diese Tat den Königin aller Frauen bekannt werden, so dass ihre Männer verachten. Da geht um die Sache, dass Ahasverus hat Vashti gesagt, seine Frau, sie soll sich zeigen für die Gäste. Er war angetrunken und sie weigert zu kommen. Und weil sie weigert zu kommen, kriegt er ein Wut und sie wird nicht mehr Königin sein. Und das bringt alle möglichen Fragen heute, um zu kommen, sich darzustellen, wenn ihr Mann besoffen ist, ist ein Entwürdigen der Frau. Andererseits, er befehlt das und er ist der König. Und er hat die Macht, wenn sie nicht folgt, das zu tun, dass sie entmächtigt wird. Deswegen, was sie tun sollte, ist, sie sollten kommen und mit der König sprechen, mit ihrem Mann sprechen und sagen, ich tue das nicht mehr, das ist entwürdigend, tun sie das nicht mehr. Stattdessen geht sie zu weit, in ihr Stolz weigert sich überhaupt zu kommen und sie verliert ihre Stelle. Ich habe Mitleid für Vashti, mehr als für den König, aber sie hat es nicht richtig gemacht, gegeben, die Macht, die König hat damals, zu befehlen und zu entscheiden. Und es wird dann ausgeschrieben, wer die nächste Königin. Und es wird ein Schönheitswettbewerb im Grunde genommen. Total entwürdigend für eine Frau, total oberflächlich. Und man muss was hier sagen über diese Sache Mann und Frau. Ich habe gerade zu unserer 40. Hochzeit eine Frau geschrieben, Liebesgeschichten der Bibel. Ich habe es nicht dabei, es ist diese Woche erschienen sein. Sehr wichtig ist, mein Vetter war der konservativste Mann der Welt. Er ging in jede Geschäft in New York, der ihn interessiert, um einen Anzug zu kaufen, und dann kauft er nicht, bis er 3-mal alle Anzüge gesehen hat. Und seine Mutter, eine gute jüdische Mutter, hat gedacht, er wird nie eine Frau finden mit solchen Methoden. Er ging zu einer Party, tanzte 2-mal mit einer Frau und sagt, du bist die Frau, auf wen ich immer gewartet, du wirst mich heiraten. Sie war verdutzt, die heiraten haben eine sehr glückliche Ehe gehabt. Er ist leider gestorben durch einen Flugzeugunfall, jung gestorben. Liebe ist eine ungeheuer gefährliche, aber ich rede zu einem sehr erwachsenen Publikum, wo diese Thema vielleicht nicht ganz so aktuell ist für euch. Einer hat mir gesagt, er ist sehr bereit, eine Rezension zu schreiben über dieses Buch in einer Seniorenzeitschrift. Ich habe gesagt, ist das der richtige Thema für Senioren, über die Liebe zu schreiben? Ja, kann man so oder so das sehen, ja? Ich habe auch ein Gedicht beigesteuert, Liebe mit 59, geschrieben für meine Frau. Sehr wichtig zu wissen ist, Liebe ist gefährlich. Es ist gefährlich in vielen Hinsichten. Liebe umfasst Leib, Geist und Seele. Tendenzen in frommen Kreisen war das Leibliche immer zu Unterbetonung. Jetzt wird in die ganze Welt das überbetont. Wir gehen von einem Extrem ins andere. Tatsache ist, dass alle drei zueinander gehören. Eine Beziehung, die nur geschlechtlich gebaut ist, wir haben sowas erlebt. Zwei blendend ausschauende Leute, die überhaupt nicht gemeinsam sonst hatten. Und die Ehe ist schnell kaputt, gerade in das physische Bereich. Denn das würde überlastet sein. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam gehabt haben. Eine gute Ehe hat viel Schichtigkeit. Das bedeutet gemeinsame Interessen, Bereitschaft auf die geistig und seelische Anlage, die andere einzugehen und wir zu denken. Hier geht es bei dieser König nur um das Fleischliche. So eine Beziehung ist Lust und ist nicht Liebe. Und das erleben wir heute, dass Lust gegen Liebe getauscht. Was bedeutet das? Baal-Dienst, die gefährlichste aller Götzen in der Bibel, die Glaube an Geschlechtigkeit. Baal, Priesterin, waren Horen in die Baal-Tempel. Und Israel war nie damit fertig werden. Die benutzen die Männer schamlos aus, die Schwäche der Männer, wie Bathsheba das getan hat. Natürlich, die Männer gehen ein in diese Sache. Die Schuld ist beiderseitig. Aber wir müssen wissen, wir stehen jetzt mit die endgültige Götze zu tun. Und das ist Baal. Die Glaube an Sex, die Glaube an Lust. In Deutschland haben wir die drei zentrale biblische Götze eins nach dem anderen angebetet. Heil Hitler ist Kaiserkult. Dann kommt der Tanz um die goldene VW. Glauben Sie, dass das braucht man ein Kalb, das zu haben? Ich habe das in Bayern erlebt, 1961. Wir wohnten in einer ungeteerten Straße. Und da kommt die erste VW, 1961. Und der VW wird aufgestellt da, wie der goldene Kalb. Samstagabend, das war eine ungeteerte Straße, auf die Rosenheimer Landstraße zwischen München und Rosenheim, in Oberrhein. Und ich, auf eine ungeteerte Straße, da war die VW, der erste Auto. Und da kommt der Tanz. Erst kommt Seife. Man tanzte um, ich habe das gesehen. Und dann kommt Wasser. Tanzt man da rum, ja, und dann ist es aufgestellt, alles schön sauber, und dann geht man auf den verdreckte Straße, und es war alles total verdreckt, aber das war ein Tanz um der goldene VW. Und jetzt kommt Baal, jetzt an der Reihe, die letzte, wir haben in Osten, wir haben hier unsere Mannschaften aus Sachsen, wie der Drang plötzlich auf des Autos, die westliche Autos gekommen, ja? Nicht Sie, na, ich guck Sie nicht an, ich hab Sie, ja, gut, ja. Also es ist weitergegangen, was im Westen auch passiert ist. Es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mordechai, der Sohn Jairs, der Sohn Shimis, der Sohn des Kisch, ein Benjamiter, der mit weit geführt war, man bet bis in vierten Glied über ihn, weil Persönlichkeit damals geht bis ins vierten Glied hinein. Heute nicht mehr. Seit Hesekiel 18. Ich komme ins Gericht nicht wegen meinen Eltern, Großeltern und so, sondern nur wegen mich selber. Als Jechonja, der König von Juda, durch Nebukadnezar, den König von Babel, interessant, er ging bis vierten Glied und das ist genau in die Zeit, wo das endet, in die Gefangenschaft geführt wurde und er war der Pflegevater der Hadassah. Wer kennt das Wort Hadassah? Ein Jude weiß sofort, was Hadassah bedeutet. Das ist eine Wohltätigkeitssache unter Juden in die ganze Welt. Aber wer war in Israel hier? Bitte Hände zeigen. Kennen Sie nicht der Hadassah-Krankenhaus, Hadassah, ja, das ist hier genannt. Sie heißt Hadassah, Esther, das ist die Hebräisch, ja. Und er war der Pflegevater der Hadassah, das ist Esther, ein Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Na, schau mal. Heutzutage haben wir eine Art von Soziologie und Psychologie, die absolut verkehrt ist. Man sagt, wenn Kinder gehen in Heime, werden sie Verbrecher sein, sie haben keine Chancen. Das ist absolut falsch. Zwar, es ist nicht zu zweifeln, dass wenn jemand unter sehr schweren Bedingungen, ohne Vater und Mutter erzogen, vor allem in die Welt, die baalisierte Welt, in der wir leben, es ist viel schwieriger. Aber Diese Art zu denken ist fatalistisch, deterministisch und es ist falsch. Der große Viktor Frankl, KL, freunden Sie sich mit dem großen Psychiater des 20. Jahrhunderts an. Er hat gesagt, jeder Mensch hat die Freiheit anzunehmen oder nicht anzunehmen das Gebot Gottes und die Wegweisung. Er war ein frommer Jude, kein orthodoxer Jude, aber ein tiefgläubiger Jude. Er sagte, mit eineiige Zwillinge, eine wird ein Verbrecher und die andere wird ein Polizeibeamter. Ja, das gibt keine Art zu denken, dass die Zustände ist die Ursache, die Problem. Jeder hat Freiheit. Und ich kenne Leute, die so erzogen waren in Heime, die sehr tiefgläubige Christen, gibt bestimmt Leute hier unter uns. Jeder geht andere Wege. Wir haben die Freiheit hier. Gott gibt uns die Freiheit, so oder so zu leben, so oder so zu entscheiden. Und zu sagen, dass es soziologisch ein Drang und muss so sein, ist absolut falsches Denken. Es muss nicht sein. Gott gibt uns Freiheit, dass es viel schwieriger ist. Aber ich sage euch eines. Leute, die leben mit besonderen Schwierigkeiten, entwickeln öfters viel mehr Charakter. Leute, die krank sind, wenn sie jung sind, entwickeln viel früher Charakter. Sie lernen, wie das Leben ist, dass das keine Walz ist, das Leben, sondern das Leben ernst ist. Und das ist interessant. Die ist eine vorbildliche Frau, diese Hadassah. Now, ich will noch ein anderes Thema sprechen. Die Themen, die natürliche Gaben, die wir haben und was sie bedeuten. Wir kommen in ein Gespräch bei Abendessen über diese Themen. Schauen Sie, wie die Bibel uns zeigt, wie bestimmte Gaben, nennen wir Schönheit. Hadassah ist eine wunderschöne Frau und sie ist vorbildlich. Denken Sie an Bathsheba. Sie ist eine wunderschöne Frau und sie ist eine Hure für ihr Volk. Die gleiche Gabe, wir haben in meiner Gemeinde eine sehr hübsche Frau, die fromm war. Und das war die wunderbarste für unser Jugendkreis. Alle, die Jungs waren, kamen, weil die alle in sie verliebt waren. Ja? Und die mag dann die fatale Entscheidung für eine von denen zu entscheiden und alle anderen gingen weg. Aber ein paar blieben. Die Gaben, die wir haben, Stärke. Denken Sie an die Beispiele Goliath und Simpson. Sicher, Simpson macht große Fehler, das ist eine Thema in sich. Aber Simpsons Stärke letzten Endes kommt zur Geltung. Zu befreien Israel. Und Goliath benutzt seine Stärke in übelster Art und Weise. Jede Gabe, Intelligenz. Viel von den intelligentesten Menschen waren Christen. Ich habe Blaise Pascal genannt, die eine der begabtesten Menschen, die je gelebt hat. Er war ein berühmter Mathematiker, ein berühmter Physiker, ein berühmter Philosoph, ein berühmter Dichter und ein tief frommer Mann. Luther, Paulus, denken Sie an die Liste, Heisenberg, Einstein, an diese fromme, lange, lange Liste. Aber es gibt sehr kluge Menschen wie Nietzsche zum Beispiel, die Gotteshasser geworden sind. Das bedeutet, diese Gabe kann so oder so benutzt, wenn man die Bild der Priester in der Bibel nimmt. Es gibt eine ganze Tradition in der Bibel von positiver Hirten. Alle zentralen Gestalten im Alten Testament sind Hirten. Es fängt mit Abel an. Es geht über Abraham, es geht über Mose, es geht über David. Denkt, sind alle Hirten. Aber dann, und da gibt natürlich die zwei zentralen Sätze, der Herr ist mein Hirte und ich bin der gute Hirte, Jesu, als endgültige Hirte. Aber dann gibt die andere Linie, die negative Hirten, läuft durch die ganze Alte Testament. Die Priester, die sind schuldig. Lesen Sie Hesekiel 34, die weiden ihre eigene Art. Für sich, oder die eigene Theologien, wird man heute sagen, auf Kosten der Gemeinde. Lesen Sie Jeremia 23, Zacharia 11, Malachi und durch und durch. Beide Linien sind da. Das bedeutet, die Gabe der Priester kann fromm und positiv benutzt, es kann gegen Gott benutzt werden. Und deswegen sollen Sie, jetzt kommt die Paukenschlag, ja. Die Gaben, die Sie haben, die Frage ist, welche Gaben? Jeder hat Gaben. Jede Ungabe ist eine Gabe. Ich habe einen behinderten Sohn, wie ich glaube ich hier gesagt habe, und gerade seine Behinderung ist eine Gabe, weil er schätzt die Welt, die Ellenbogenwelt in Frage. Die Behinderte rufen nach Barmherzigkeit. Die liebsten Menschen der Welt sind Mongoliden. Es gibt kein schöner und lieber, kein schöner, lieberer Mensch als die Mongoliden. Die sind die liebsten Menschen der Welt. Und Leute, die Mongolid-Kinder, die ist immer die beliebteste Kind in der Familie. Immer. Manchmal auf Kosten der anderen. Weil die brauchen ständig Liebe und Fürsorge und sie geben Liebe. Überlegen Sie über Ihre Gaben. Nicht jeder kann eine Prediger sein. Es gibt viele andere Gaben. Wir haben in meiner Gemeinde in Mamsen eine Frau, die arbeitet mit der Knackis im Gefängnis in Heimsheim. Sie könnte nie vor ein Publikum stehen. Nie, das wäre nie möglich. Aber sie hat eine mutterliche, christliche Liebe und fürsorgende Liebe, wo sie diese Gefangene so hilft und den Weg zu Christus öffnet. Jeder hat andere Gaben, auch die Ungaben können Gaben sein. Überlegen Sie, wie Sie die einsetzen kann für Christus. Wir sind ein kleiner Kreis, wir Christen jetzt. Und Gott will alle unsere Gaben benutzen, aber alle.
Ich habe keine Ahnung, wenn ich angefangen oder wenn ich aufhöre, aber niemand schläft jetzt ein. Darf ich ein bisschen weiter noch machen? Oder wollen Sie alle im Regen ein bisschen sich... Na, okay, gut. Und sie war ein schönes und feines Mädchen. Dann gehen wir weiter. Aber Esther sagt ihnen nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordecai hat ihr geboten, sie sollte es nicht sagen. Es gibt eine Zeit, Dinge bekannt zu machen und nicht bekannt zu machen. Eine Dinge, was mir erschreckt in Deutschland, im Dritten Reich, jeder hat versucht zu zeigen, dass kein jüdischer Herkunft war. Aber wie viele Leute erlebe ich unter Frommen, die sagen, aber Herr Pfarrer, meine Urgroßmutter war Jüdin oder mein Ohr, und plötzlich ist mein Stolz darüber. Die Zeit stolz darüber war, im Dritten Reich zu sein. Nicht jetzt. Es gibt eine Zeit, das ist hart gesagt, aber es ist wahr gesagt. Ich habe gesehen in meiner Gemeinde, in Scarsdale, New York, der bekannt ist, eine Gemeinde der Wohlstand, ist bekannt in ganz Amerika, Scarsdale, New York, dass plötzlich Juden entpuppen sich als Juden, die niemand wüsste, dass sie Juden waren, als die Krieg 1967, als wir in 6 Tagen gewonnen haben, plötzlich Leute, die man keine Ahnung hat, die Juden, plötzlich man merkt, dass sie Juden sind. Das ist reiner Opportunismus. Die Zeit zu zeigen, dass man Christ ist, das ist jetzt, weil es schwer ist, Christ zu sein. Das Erste, was man lernt von mir, wenn man in Gespräch kommt, das Erste, was man lernt, ist, dass ich Christ bin. Und das Zweite, was man lernt, ist, dass ich Jude bin. Denn ich habe eine doppelte Identität. Mein Glaube ist christlich, das Volk, die ich gehöre, ist Gottes Volk, der Juden. Das sind die, ja, schön, Paukenschlag, ja. Da können Sie die Symphonie mit dem Paukenschlag von Haydn, aber das ist nicht eine seiner besseren Werke. Es gibt viel bessere von Haydn als das, ja. Es gibt eine Zeit, wenn man seelsorgerlich. Ich finde zum Beispiel bei Willow Creek einen Einsatz, die sehr positiv ist, seelsorgerlich. Und das ist, man sieht nicht Menschen zuerst als Taufgegenstände oder Bekehrungsgegenstände, sondern als Menschen und Freunde. Wenn man eine Frau sieht als ein Geschlechtgegenstand, es wird der Frau, wenn sie eine schamvolle Frau ist, wird das total negativ wirken. Und genauso, wenn man einen Mensch sieht, nicht als ein Mensch, sondern nur als ein Bekehrungsgegenstand. Wenn wir Freunde haben, sollen wir Freunde haben, ob die Christen sind oder nicht Christen. Aber mit der Zeit, wenn man einen Freund hat, dann geht man in seine Interesse ein und dann zeigt man sich zu der richtigen Zeit auch durch Gebet, dass man ein Christ ist und lädt man ihn ein. Nicht direkt mit die Türen Haus fallen. Now, in dieser Sache, wann man was sagt, war ich erschreckt mit 8 Jahren. Es war 1945, Ende des Dritten Reich. Ich war in einer Sommerlager, Sportlager in Amerika. Und unser Counselor, das war jemand vielleicht 25 Jahre alt, wir sollten geschlafen, aber ich war wach. Man hat über Jaffin gesagt in dieser Alter. Als wir einschliefen, hat Jaffin geredet. Als wir aufwachte, hat Jaffin geredet. Und niemand weiß, ob er dazwischen aufgehört hat, ja? Ja. Auf jeden Fall, ich war wach. Und ich hörte folgende Gespräch. Unser Counselor, 25 Jahre alt, redet mit der benachbarten Counselor, die verantwortlich ist für die Gruppe, die da sind. Soll ich Sie sagen, dass ich Jude bin? Das ist die Ende der Nazizeit, wo auch Antisemitismus in Amerika sehr zu spüren wurde.
soll ich Sie sagen, dass ich Jude bin? Das hat mich erschreckt, weil ich habe gar nicht gewusst, dass das was Besonderes war, Jude zu sein. Niemand sagt, ein jüdisches Kind in dieser Alter mit 8 Jahren, dass weil du Jude bist, könntest du umgebracht sein. Und das ist in Israel genauso jetzt mit Arafat. Ja, Gesundheit. Ja, ich kann noch lauter. Oh, Sie haben nie gehört, wenn ich niese, dass meine Frau sagt, David, wenn du niest in dem Mikrofon, jeder wird glauben, ist der letzte Posaune. Ja, ja. Ja, ja, das haben Sie nicht erlebt. Das vielleicht kommt, es ist ein Musik-Sing. Ja, da kann man die Musikalität sein, aber das war sehr leise. Mezzo-Piano, ja, Vergleich mit Fortissimo. Das hat mich sehr erschreckt. Es gibt ein Zeit für alles, sagt der Prediger Salomo. Und wer sich schämt, ein Christ zu sein, soll ein bisschen an Römer 1 16 denken. Ich schäme mich nicht das Evangelium Jesu. Aber wer fällt immer mit die Türe im Haus ein, wird niemand zu Jesus führen. Denn das ist keine Art, Menschen zu Jesus zu führen. Es muss feinfühlig, es muss gebetet werden, es muss Freundschaft. Und dann plötzlich vielleicht wird Türe aufgemacht zu Gottes Zeit, nicht zu unserer Zeit. Wir haben das doppelte Problem, die Scheu, dass wir überhaupt uns als Christen bekennen. Und dann die das tun, fallen mit die Tür im Haus hinein. Beides sind falsche Wege. Es muss gebetet, es muss feinfühlig. Und es gibt eine Zeit für Esther, für Hadassah zu reden. Und diese Zeit wird dann zentral sein, weil das wird ihr Volk erretten sein. Überlegen Sie das auch in Ihrem Leben. Die Zeit zu reden, für mich die schwerste Zeit, die Zeit zum Schweigen. Ich beende mit, wie ich gelernt habe, dass ich schweigen muss in ein Seelsorgegespräch. Für Jaffin ist das sehr schwierig. Da war eine waschechte Heide, der wohnte um die Ecke von mir. Er ging nur zu seinem Stammtisch am Sonntag, hat mit Glaube überhaupt nicht den Sinn, seine Frau war fromme Christin, sie hat Angst für ihn. Er könnte teilweise fast gewalttätig mit ihr. Und er hat Verachtung für ihre Glaube. Und kommt es merkwürdige Sache. Ich musste am 26. Dezember mit einem Kreis nach Israel fliegen. Und am 22. Dezember rief seine Frau mich an. Mein Mann will mit Ihnen sprechen. Der hat nie ein Wort mit mir gewechselt. Ich habe innerlich gewusst, der Mann wird sich bekehren. Er war im Sterben. Ich habe mit ihm vorher im Krankenhaus gesprochen und ihm gesagt, ich habe gesagt, Sie haben Metastase, er hat das gar nicht gewusst. Ich habe mit der Ärzte gesprochen, Sie haben Krebs, Metastase, ich habe das Recht, das zu sagen. Sie sind im Sterben und es gibt nur 2 Wege für die Zukunft, entweder mit oder ohne Christus. Ich habe ihn dann gelesen aus Lukas Evangelium die 2 Wege, die eine Schäche, die Jesus verneint und die eine, die ihn annimmt. Und er hat kein Wort gesprochen. Und dann rief er mich an, als er entlassen war. Ich habe gewusst, dass der Mann bekehren wird. Und ich habe gewusst, die einzige Problem bin ich selber. Denn ich kann nicht für ihn bekehren. Er muss das selbst tun. Und ich darf nichts sagen. Und ich ging zu ihm hin und sagte gar nichts. Bis dann hat er kein Wort mit mir gesprochen. Kein einziges Wort. Und ich zählte bis 10. Und ich betete, und ich zählte bis 10, und ich betete, und er sagte kein Wort. Und dann endlich hat er ein Wort gesagt, er hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe falsch gelebt. Das ist nicht deine Bekehrung. Er meint in Bezug zu seiner Frau. Das ist die mitmenschliche Bereich, das ist nicht die erste Tafel in Bezug zu Gott. Ich habe nur ein Wort, einen Satz gesagt, ist das alles? Und da war noch eine Pause, nochmal habe ich gebetet, nochmal bis 10, bis 20 gezählt. Es gibt ein Zeit zum Schweigen. Und dann, er sagt, Herr Pfarrer, ich habe ohne Christus gelebt. Ich habe gesagt, bereust du das? Er sagt von ganzem Herzen, ich bereue das. Ich habe Absolution über ihn ausgesprochen. Im Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist spreche ich dir frei von aller deiner Sünde. Mir ist gesagt worden, dass dieser Mann in Sterben die fröhlichste aller Menschen war. Er hat sich bekehrt und er ging heim zum Vater, durch Christus. Das ist die schwerste Bekehrung, was gibt im Sterben. Er muss Nein zu sein ganzes Leben sagen. Die ganze Leben war sinnlos. Es gibt eine Zeit zu schweigen, es gibt eine Zeit zu reden. Und wir müssen das erbeten und zu wissen, wann Gott will, dass wir reden, was wir reden sollen und wann wir schweigen sollen. Wir werden sehen morgen Abend, wo wir weiter mit Esther und dann mit Psalm 126, dass die Zeit wird kommen, dass Esther jetzt nicht mehr schweigt. Und wir sollen alle beten, täglich beten in Begegnung mit Menschen. Herr, gib mir die richtigen Worte. Nicht der Standpunkt, reden ist Silber und schweigen ist Gold, und nicht das Gegenteil. Beides sind falsch. Es ist eine Zeit zu reden, eine Zeit zum Schweigen. Ich hoffe und bete, dass sie Kraft und Führung in dieser Zeit bekommen wird. Denn Gott will aus jeder von uns ein Priester Gottes, allgemeine Priestertum, dass Menschen durch uns aus der Kraft Christi zum Glauben kommen wird. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Wir danken dir, Herr Jesus, für sein geheimnisvolle Wege, dass wir hier sein dürfen. Dass es nicht wegen unserer Frömmigkeit, durch unsere Werke, durch unsere Einsichten, das ist wegen dich. Du hast uns gerufen, trotz uns selber. Wir danken dir, Herr Jesus, dass das dein Weg mit Israel ist, dass das dein Weg mit uns als Christen sind. Deine Wege sind viel tiefer als unsere Gedanken und an unsere Wege. Lerne uns zu beten und zu meinen, dein Wille geschehe und danach zu leben. Amen.